Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich auf das, was jetzt weiter in der Offenbarung passiert. Wir hatten in der letzten Folge angefangen mit der Offenbarung und ich werde jetzt einfach Stück für Stück die Kapitel durchgehen. Und wir hatten letztes Mal über Kapitel 1 gesprochen und da hatten wir vor allem Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Jesus, der sozusagen die Klammer in der Offenbarung bildet, nämlich es geht mit ihm los und es hört mit ihm auf. Das heißt, das Entscheidende in der Offenbarung ist immer, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, weil er letztendlich der Anfänger und Vollender von allem ist. Darüber hat er mal gesprochen und sind so ein bisschen die Symbolik durchgegangen, wie Johannes den erhöhten Jesus beschreibt. Und wir haben das Ende von Kapitel 1 nicht so tief betrachtet und deswegen möchte ich das jetzt an den Anfang stellen, um dann eben in Kapitel 2 dann die sogenannten Sendschreiben anzuschauen. Ich lese gerade mal die Verse vor, die ich meine. Und zwar geht es da um ab Vers 19 los. Da sagt Jesus zu Johannes: Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Wenn ihr euch erinnert, in diesem Bild, oder in dieser Offenbarung, die Johannes von Jesus hat, hat Jesus eben sieben Sterne in der Hand und er steht inmitten von sieben Leuchtern. Und hier wird gleich die Auslegung des Bildes mitgeliefert. Die sieben Sterne sind die Engel der Gemeinden und die Leuchter symbolisieren die Gemeinden. So, um welche Gemeinden geht es? Es geht um die sieben Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Diese sieben Gemeinden sind alle in der Provinz Asia, in Kleinasien, heutige Westtürkei. Und diese Gemeinden gehören wahrscheinlich auch irgendwie zusammen. Also man könnte, auch die Reihenfolge ist wie so ein Rundweg starten in Ephesus und dann kann man in so einem Kreis diese einzelnen Gemeinden abfahren. Und Ephesus war sehr wahrscheinlich damals die Stadt mit dem meisten Einfluss. Dort war der Hauptsitz sozusagen und von Ephesus aus wurden diese anderen Gemeinden geistlich versorgt. Also es war natürlich auch wirtschaftlich so. Ephesus war das Zentrum der Wirtschaft und wahrscheinlich auch der Regierung und so weiter. Aber eben auch geistlich kann man das so sehen, weil Ephesus war sicher eine der ersten größeren Gemeinden. Wir werden gleich darüber noch sprechen. Und auch Johannes selber wird der Tradition nach dorthin in Ephesus gesehen, dass er dort war am Ende seines Lebens und dort eben Einfluss genommen hatte. Deswegen sind jetzt eben diese Sendschreiben an diese sieben Gemeinden. Zum anderen steht hier, die sieben Sterne sind Engel. Und in den nächsten Kapiteln, dann in den Sendschreiben, werden diese Sendschreiben auch immer so eingeführt wie: dem Engel der Gemeinde von schreibe. Das ist schon mal komisch, was ist mit diesem Engel gemeint? Also man könnte natürlich jetzt gleich denken, okay, Engel ist ein Engel, aber ein Engel kriegt eigentlich keinen Brief. Und deswegen ist es irgendwie verwunderlich. Man könnte auch darüber nachdenken, Engel, Angelos im Griechischen, ist auch Bote, oder ist das Wort für Bote, das muss gar nichts Übernatürliches oder ein geistliches Wesen sein, sondern ist auch einfach ein Bote, den man wegschickt, um eine Botschaft zu überbringen. Also man könnte auch vielleicht sagen, der Bote der Gemeinde, dem schreibe. Dann wiederum macht es nicht so einen Sinn, weil einem Boten schreibt man das nicht, sondern der Bote überbringt ja die Botschaft. Vielleicht könnte man sagen, okay, dem Boten für die Gemeinde Ephesus schreibe, damit er das dann weiterliefert. Oder die dritte Variante wäre, dass mit dem Engel der Gemeinde einfach der Gemeindeleiter gemeint ist, der dann eben auch die Verantwortung für die Gemeinde hat. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was für euch am Wichtigsten ist. Letztendlich geht es aber um was anderes, glaube ich, was hier symbolisiert wird. Weil wo sind diese Sterne in der Hand von Jesus und wo steht Jesus in der Mitte von diesen Gemeinden? Also was drückt das aus? Jesus ist derjenige, der die Autorität über diese Gemeinden hat, der die Führung hat, der die Verantwortung hat und der letztendlich auch Einfluss nehmen möchte. Und ich glaube, darum geht es letztendlich in diesen Sendschreiben und in diesem Bild, dass Jesus das Haupt dieser Gemeinden ist und dass es ihm ein Herzensanliegen ist, dass diese Gemeinden seine Botschaft hören, um entsprechend darauf zu reagieren. Der zweite Aspekt ist von diesen sieben Gemeinden, ich glaube, das habe ich in der Einführung schon kurz gesagt, die Offenbarung ist nicht an die Christenheit schlechthin adressiert erstmal, sondern eben an diese Gemeinden, weil das sind die Gemeinden des Johannes. Das heißt, Johannes hatte im Blick, als er das aufgeschrieben hat, diese Gemeinden und die waren auch die Adressaten zunächst mal. Natürlich war das auch oder bedeutet es trotzdem, dass wir sie lesen und dass sie für uns eine Auswirkung hat und auch eine Relevanz. Ich will nur darauf hinweisen, dass man das immer wieder auch im Kopf haben sollte, dass ein Johannes jetzt nicht eine weltweite Christenheit im Kopf hatte, als er das geschrieben hat. Genau, soweit mal diese Einführung zu den Sendschreiben. Und jetzt schauen wir uns Stück für Stück die einzelnen Sendschreiben an. Es ist nicht verwunderlich, dass das erste Sendschreiben an Ephesus geht. Ich habe gerade gesagt, Ephesus war sicher die Metropole in diesem Bereich in Kleinasien, sicher die wichtigste Stadt und deswegen ist sie auch die erste, die genannt wird. Das zweite, was mir auffällt bei den Sendschreiben, ist, dass jedes Sendschreiben relativ gleich formuliert wird. Los geht's eigentlich immer mit einer Beschreibung, das sagt der, und dann wird was näher beschrieben. Und diese nähere Beschreibung ist immer ein Bild oder ein Ausdruck von dem, wie Jesus vorher in Kapitel 1 beschrieben wurde. Jetzt kann man das natürlich genauer anschauen und überlegen, ob da Jesus oder ja, Jesus ganz bewusst für eine Gemeinde eine bestimmte Eigenschaft von sich an den Anfang stellt. Das kann sein. Ich empfinde eher, es zeigt genau das, was ich gesagt habe. Jesus ist derjenige, der für alle Gemeinden die Autorität und Verantwortung hat und die Führung hat. Und deswegen wird er vor jeder Gemeinde praktisch dargestellt. Und das wird halt auf unterschiedliche Art dargestellt, um deutlich zu machen, dieser Jesus, den wir vorher gesehen haben, der beschrieben wurde mit allem, was er hat und wie er ist mit dem Schwert und mit den Sternen und mit dem weißen Haupt und so weiter und so fort. Das ist derjenige, der jetzt redet. Das wäre so für mich die Erklärung. Und dann kommt eben Ermutigung und das Positive, was Jesus über die Gemeinde sagt, manchmal auch dann eine Kritik. Und enden tun diese Briefe, die Sendschreiben immer mit, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagen will. Und dann kommt nochmal ein Abschlusssatz. So ein bisschen poetisch könnte man sagen, so wie so ein Lied mit Refrain und Kehrversen. So kann man die Sendschreiben lesen. Jetzt schauen wir uns mal das erste an von Ephesus. Ich lese es euch vor, Kapitel 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sie sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaft ausgeharrt und um meinen Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen und eben genau anschauen, was wird hier gesagt? Wir stellen fest, zunächst kommt eine Ermutigung und eine Bestätigung von Jesus. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast Schweres ertragen, hast standhaft ausgeharrt, hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das ist ja positiv. Wenn wir uns jetzt mal kurz überlegen, was wissen wir eigentlich von Ephesus? Ephesus wurde von Paulus in Apostelgeschichte 19 besucht und er gründete dort eine Gemeinde, die offensichtlich sehr stark wurde. Er war 18 Monate dort und hat so viel erreicht und im Prinzip die Stadt auf den Kopf gestellt, dass dort Zeichen und Wunder passiert sind, die außergewöhnlich waren, so heißt es, und dass die Stadt oder viele der Stadt, die sich bekehrt haben, ihre Zauberbücher verbrannt haben in einer horrenden, in einem horrenden Wert und einfach gesagt haben, wir wollen nicht mehr dem folgen, was wir bis jetzt gemacht haben, in Göttern und okkulten Praktiken und so weiter. Das hat so viel Auswirkung gehabt, dass sogar die Wirtschaft dieser Stadt beeinträchtigt wurde. Denn ein Wirtschaftszweig der Stadt war, Götterstatuen und Amulette und was auch immer, was da alles zusammenhängt, von dem Kult der Artemis zu verkaufen oder Diana, je nachdem, welche Übersetzung du liest. Und dieser Artemis-Kult, das war eben eine Göttin und das war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Die wird auch mit ganz vielen Brüsten dargestellt. Also das war die Göttin der Fruchtbarkeit und damit hängt natürlich auch Wohlstand zusammen, Ernte und so weiter und so fort. Und die haben auf einmal nichts mehr verkauft und haben gesagt, das geht gar nicht und haben einen Aufruhr in dieser Stadt in Ephesus angezettelt gegen Paulus, dem Paulus nur mit Mühe und Not entkommen ist. Und das zeigt schon, wie diese Stadt auf das Christentum und auf die Gemeinde reagiert hat. Nämlich nicht positiv, sondern sehr negativ und gewalttätig und auch ablehnend natürlich. Und wenn wir jetzt das Sendschreiben genauer anschauen, dann sehen wir, dass das hier Jesus auch anspricht. Ihr habt Schweres ertragen und habt standhaft ausgeharrt um meines Namens willen. Das heißt, Verfolgung in Ephesus für die Gemeinde war offensichtlich an der Tagesordnung. Sie haben in einem sehr okkulten Umfeld leben müssen und wahrscheinlich deswegen auch eben viel Verfolgung erlebt. Das haben sie offensichtlich gemacht. Sie haben aber nicht nur von der damaligen, sage ich mal, Religion Angriffe bekommen, sondern offensichtlich auch von innerhalb der Gemeinde, weil hier steht, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Offensichtlich gab es also auch innerhalb der Gemeinde Menschen, die als Apostel Christi aufgetreten sind und versucht haben, die Gemeinde vielleicht mit Irrlehren zu durcheinander zu bringen und sie haben diese entlarvt und rausgetan. Das zeigt sich auch in Vers 6, wo Jesus sagt, du hast die Nikolaiten gehasst, die auch ich hasse. Wer sind die Nikolaiten? Man weiß nicht so ganz genau, woher die kommen, was der Ursprung war, aber in der alten Kirche, bei den Kirchenvätern, sind die sich mehr oder weniger alle einig, dass es eine Irrlehre war, und zwar eine Irrlehre, die in den moralischen Fragen sehr lax wurden, also sexuelle Moral wurde sehr locker genommen und auch das Essen von Götzen, Opferfleisch oder das Teilnehmen an Götzenriten wurde sehr locker genommen. Das heißt, es wurde erlaubt, weil es gesagt wurde, das hat keine Auswirkungen auf uns, man kann da ein bisschen entspannt damit umgehen, das ist alles in Ordnung. Also so ein bisschen diese Strenge, oder was heißt diese Strenge, die Reinheit der Christen und diese wir leben anders, wir haben das alte Leben hinter uns gelassen, haben sie aufgeweicht. Und da hat offensichtlich Ephesus auch eingegriffen, hat gesagt, nein, das ist eine Irrlehre, dem folgen wir nicht, das ist positiv. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt eben, oder es steht eben dieser Vers 4 da. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das hört sich nicht gut an, weil dann auch danach kommt, und wenn du das nicht änderst, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Also dann werde ich die Gemeinde wegnehmen. Sie wird nicht weiter existieren. Um was geht's hier eigentlich? Die erste Liebe verlassen. Und ich glaube, wir müssen deswegen nochmal die ersten zwei Verse nochmal genauer anschauen. Ich kenne deine Werke und dein Bemühen und dein standhaftes Ausharren. Und du hast die Bösen nicht ertragen. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel. Und sie sind es nicht. Und sie hast sie als Lügner erkannt. Ich kenne deine Werke und dein Bemühen. Könnte es sein, dass Ephesus durch die Zeit und vielleicht auch durch die Anfechtung und auch durch die Prüfung dieser Apostel und vielleicht der Irrlehren zu einer Gemeinde wurde, die immer mehr und sehr stark auf richtig und falsch sich fokussiert hat. Ich meine, wenn du in einer Umgebung stehst, die dich ständig versucht wegzuziehen, ne, durch den Götterkult der Artemis und vielleicht durch andere, vielleicht auch durch die Wirtschaftskraft sozusagen, ne, dann spielt Mammon eine Rolle. Das heißt, die Gemeinde ist nicht nur geistlich angegriffen, sondern da kommen Prinzipien der Welt und das Leben, das halt so stattfindet, zieht und zerrt an der Gemeinde. Was muss ich, kann ich dagegen tun? Ich muss Klarheit schaffen. Was ist Gottes Wille und was ist nicht Gottes Wille? Könnte es sein, dass Ephesus in diese Richtung immer stärker wurde? Was ist Gottes Wille und was ist nicht Gottes Wille? Das ist das eine. Und dann, was mir auch aufgefallen ist in Vers 3, du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das hört sich nach Anstrengung an und nach Mühe, nach Arbeit. Und könnte es sein, dass Ephesus ein Problem bekommen hat, dass ihr christliches Dasein, ihre Beziehung zu Gott zu einer Arbeit wurde und zu einem Bemühen? Mir fällt da Lukas 15 ein, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ältere Sohn hat sich bei seinem Vater beschwert, dass er ja die ganze Zeit gearbeitet hätte und nichts bekommen hat. Was ist das Problem vom älteren Sohn? Er hat gearbeitet und hat sich Mühe gegeben, dem Vater zu gefallen. Er hat Leistung gebracht und hat dann Lohn erwartet. Aber wenn man Lohn erwartet, dann hat man keine Beziehung, sondern hat man ein Arbeitsverhältnis. Könnte es sein, dass Ephesus hier abgerutscht ist von der ersten Liebe, von dem ersten Begegnung mit dem Heiligen Geist und mit Jesus? Übrigens, Ephesus hat eben diese Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt. Als Paulus nach Ephesus kommt, trifft er ein paar Menschen, die nur Johannes den Täufer kennen, und dann tauft er sie mit dem Heiligen Geist und die reden in Zungen und es geht ab. Das heißt, die hatten eine super Begegnung mit dem Heiligen Geist am Anfang der Gemeindegeschichte sozusagen. Und könnte es sein, dass durch die Zeit diese Beziehung, diese Liebesbeziehung, diese Erfahrungsbeziehung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zu einer Arbeitsbeziehung wurde? Eine Beziehung, die mehr auf, wir müssen schauen, dass wir alles richtig machen, wir müssen gucken, dass wir Gott gefallen, wir müssen gucken, dass wir arbeiten und die Gemeinde nach vorne bringen und so weiter und so fort. Und dadurch diese erste Liebe verloren gegangen ist. Ich denke, dass hier dieser Vorwurf da im Raum steht. Ihr tut die Dinge, die ihr tut, nicht mehr aus Liebe zu Gott, sondern ihr tut sie aus Pflichtgefühl und vielleicht auch aus der Erwartung, Lohn zu bekommen. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Wir sind keine Knechte mehr, wir sind Freunde. Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich habe euch nicht mehr Knechte genannt, ich habe euch Freunde genannt. Freunde sind diejenigen, die wissen, was der Vater möchte, die nicht nur Befehle ausüben. Und ich glaube, dass die Gemeinde in Ephesus hier in eine Schieflage kam. Vielleicht, wie gesagt, auch aufgrund dieser Anfechtungen und Angriffe von außen und vielleicht auch von innen. Und diese Angriffe haben sie dazu gebracht, mehr auf den Buchstaben zu gucken, also auf das Gesetz, als auf die Beziehung zu Gott. Und das ist bis heute übrigens eine große Herausforderung. Es ist sehr einfach, so finde ich es zumindest, zu wissen, was richtig und falsch ist und dann entsprechend sich zu verhalten. Aber das Problem ist, also was heißt, es ist einfach, das deutlich zu machen und sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch, dann gucken wir mal, dass wir eben das Richtige tun, haken wir es ab und dann ist gut. Das Entscheidende ist aber, dass bei so einem Verhalten die Liebe erkaltet. Und das sehen wir ganz deutlich auch an den Pharisäern. Die wussten ganz genau, was richtig und was falsch war. Die wussten ganz genau, was zu tun war. Aber was hat ihnen gefehlt? Die Liebe, und zwar die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Die erkaltet nämlich dann ganz schnell, wenn es nur noch um Buchstaben geht und richtig und falsch. Und Ephesus ist offensichtlich in diese Richtung gefallen. Und das Ergebnis, was Gott ihnen sagt, ist, wenn ihr nicht Buße tut, also wenn ihr nicht umkehrt von diesem Verhalten, wenn ihr nicht wieder zurückkommt zu dieser Beziehung, dieser warmen, heißen Liebesbeziehung zu Gott, dann wird leider eure Gemeinde keinen Bestand haben. Ich glaube nicht, dass es hier um Gericht geht, also dass Gott dann sagt, dann bin ich sauer. Ich glaube einfach, dass die Gemeinde da nicht bestehen kann. Eine Gemeinde ohne eine Beziehung zu Jesus und zum Heiligen Geist, der wirken darf, mit seinem dynamischen Eingreifen, die wird nicht Bestand haben, weil sie gesetzlich wird und der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Und das ist hier die Gefahr, die im Raum steht für die Epheser, dass sie tot werden von innen, absterben, auch wenn sie noch nach außen hin leben, aber ihre Beziehung zu Gott und zu Jesus stirbt ab. Ich möchte aber betonen, dass es hier jetzt nicht um eine emotionale Sache geht. Man denkt immer, die erste Liebe, das erste Verliebtsein, das ist total emotional. Ich glaube nicht, dass Jesus hier meint, werdet wieder emotional, weil ein Verliebtsein, über beide Ohren, nur noch den anderen zu sehen und so weiter, das ist nichts, was nachhaltig am Leben erhält. Auch eine Beziehung wird nicht so bestehen auf Dauer, sondern was es braucht, ist eine Liebesbeziehung, die sich immer wieder neu entscheidet für die Beziehung. Das ist auf jeden Fall auch in dieser ersten Liebe dabei. Es geht um, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich immer wieder darauf zu schauen, was er für mich getan hat. Ich entscheide mich immer wieder, das zu reflektieren, was ich schon alles erlebt habe mit seinem Heiligen Geist. Und das hält meine Liebe, meine Beziehung zu ihm am Laufen und heiß, die bleibt dann heiß. Weil wenn ich immer wieder darüber nachdenke, Herr, du bist für mich gestorben, du hast mich befreit von meiner Schuld, das ist doch unfassbar, dann bleibt meine Beziehung zu ihm. Wenn ich ihn immer wieder anschaue und seine Möglichkeiten anschaue und auch sehe, wie er durchbricht mit seiner Übernatürlichkeit, mit Wundern und so weiter, dann will ich immer mehr davon. Ich glaube, darum geht's. Es ist eine Entscheidung, es ist nicht ein Gefühl. Und Jesus ruft die Gemeinde nicht auf, gefühlsduselig zu werden, sondern sich immer wieder neu für ihn zu entscheiden und für das, was er getan hat, das in Vordergrund zu nehmen und ihn zu fokussieren und eben nicht Gesetzlichkeit, nicht Mühe und Arbeit, nicht Dienst in Vordergrund zu stellen, sondern ihn und seine Beziehung zu ihm in Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für uns heute. In Gemeinden, wo wir sind, ist der Dienst im Vordergrund? Sind unsere Programme im Vordergrund? Ist richtig und falsch im Vordergrund? Ist die Verabscheuung oder die Abgrenzung der Welt im Vordergrund? Oder ist Jesus im Fokus? Und schauen wir Jesus an und das, wie er ist und was er denkt und was er auf dem Herzen hat. Ich glaube, das ist so diese Frage, der wir uns stellen müssen und die wir immer wieder selber uns überprüfen und auch als Gemeinde überprüfen. Wo befinden wir uns gerade? Darf Jesus noch eingreifen, überraschend eingreifen? Rechne ich noch mit ihm? Schaue ich ihm zu oder bin ich schon in Routine verfallen und in Dienste, die ich halt abarbeite? Und ich glaube, das ist der Fokus, weil eben diese Dienste abarbeiten, das wird leblos und das hält eine Gemeinde auf Dauer eben nicht an der Stelle, wo sie steht, so wie Jesus sagt, sondern dann wird der Leuchter leider weggestoßen werden. Er wird eingehen und wegfallen. Ich glaube, das ist diese Herausforderung, die auch wir immer wieder neu in unserem persönlichen Leben und auch als Gemeinde im Kopf haben sollten. Habe ich Jesus und sein Wirken im Fokus oder sind andere Dinge größer geworden? Bis dahin, dass es vielleicht auch um Anpassung geht zu der Welt hin. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer überwindet, was sollen wir überwinden? Diese Gefahr abzurutschen in ein Dienstverhältnis, die Gefahr abzurutschen in ein Verdienstgedanke, die Gefahr abzurutschen in richtig und falsch. Wer das überwindet und wer dranbleibt, den Fokus zu behalten auf Gott und auf Jesus und auf seinen Heiligen Geist, wer überwindet, abgelenkt zu werden, der wird einen Platz im Paradies bekommen. Der wird vom Baum des Lebens essen, also der wird ewiges Leben bekommen. Und übrigens, das ewige Leben geht nicht erst am Ende los, wenn wir sterben oder wenn Jesus kommt, sondern das ewige Leben geht los, sobald du dich bekehrst und ein Leben mit Jesus beginnst, dann beginnt das ewige Leben und dann hast du auch schon den Vorteil von diesem ewigen Leben und erlebst schon die Vorzüge, ein Kind Gottes zu sein. Und ich glaube, das sagt uns hier dieser Text. Lass uns nicht ablenken, lass uns den Fokus behalten auf Jesus, auf das, was er getan hat und das, was er tun möchte. Und dann werden wir die Vorzüge vom Baum des Lebens in unserer Gegenwart schmecken und sehen, und damit ermutige ich euch jetzt und ich wünsche euch genau dieses Schmecken und Sehen der Güte Gottes und der Herrlichkeit Gottes und seines Reiches in deinem Leben. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal, dein Martin.